HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Mekova. Am 14. Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Und wie der neueste ARD-Bayern-Trend zeigt, ist die CSU auf ein Rekordtief von 33% abgesackt in der Wahlumfrage. Bisher konnte sie in Bayern fast durchgehend alleine regieren. Aktuell ist die CSU davon aber so weit entfernt wie noch nie. Es rumort im Freistaat. Auf Großdemos machen die Bürger ihrem Unmut Luft. Einer, der das alles ganz genau beobachtet, ist Christian Stückel, Intendant des Münchner Volkstheaters und der Passionsspiele in Oberammergau. Und er ist ein Bayer durch und durch. Er mischt sich politisch ein, nimmt an Demos teil und er ist ein Kenner der bayerischen Seele. Von ihm will ich wissen, was ist eigentlich los mit den Bayern kurz vor der Landtagswahl? Wie ticken die gerade? Christian Stückel, jetzt in HR Info das Interview. Herr Stückel, was würden Sie sagen, ist typisch bayerisch an Ihnen?
Da fangen Sie gleich mit der schwierigsten Frage an.
Was?
Naja, sagen wir so, also ich glaube, ich bin wirklich so auf dem Land groß geworden und in Bayern ist, glaube ich, schon viele Teile der Bevölkerung ist auf dem Land draußen. Ich bin ziemlich katholisch sozialisiert, also das heißt, ich bin wirklich so mit der katholischen Kirche da draußen aufgewachsen. Für mich spielt schon Musik eine wichtige Rolle in meinem Leben, also auch Volksmusik, und ich glaube aber, dass man als Bayer, als guter Bayer auch sehr streitbar sein muss, und das bin ich, glaube ich, auch, und es war schwierig, sich selber zu charakterisieren und zu sagen,
Sie bestätigen gerade alle meine Klischees, die ich so habe.
Ich habe alle Klischees, die
also
Sie haben.
Heimatverbunden, konservativ, katholisch und streitbar. Also das Granteln gehört schon auch dazu, das Nörgeln, Rummeckern.
Ja gut, da fängt es schon an, wenn ich sage, also konservativ, was heißt denn konservativ? Also ich bin neben meinem Job als Intendant des Münchner Volkstheaters ja auch der Leiter der Passionsspiele in Oberammergau seit vielen Jahren. Ja, und das ist natürlich so, sagen wir so, also dieses Passionsspiel hat eine Tradition mit 400 Jahren. Es gibt ganz klare Regeln, wer da mitspielen darf. Man muss dort geboren sein, man muss seit 20 Jahren dort leben. Und trotzdem ist es natürlich so, dass sich die Welt da draußen total verändert. Also wie ich das angefangen habe, gab es ein Sonderspielrecht für Frauen, wo ich gesagt habe, das ist doch einfach nicht mehr in der Zeit, dass wir Frauen, die verheiratet sind, ausschließen. Es gab ein Sonderrecht, dass man der katholischen oder der evangelischen Kirche angehören muss. Ich habe gesagt, das, also Entschuldigung, bei uns leben auch türkische Familien, wo zum Teil in der dritten Generation, die dort geboren sind, die müssen auch mitspielen. Es ist ja nicht so, dass Bayern irgendwie so nur eine Farbe zeigt, sondern dass man eigentlich schon das Gefühl hat, ja, ob es in München ist oder am Land draußen ist, die Welt hat sich total verändert.
Also als Intendant des Münchner Volkstheaters und Leiter dieser Passionsspiele in Oberammergau sind Sie auf jeden Fall eine sehr bekannte und echte Institution in Bayern, darf man wohl sagen. Aber bei uns in Hessen kennt man Sie nicht unbedingt. Deswegen würde ich Sie gerne noch ein bisschen vorstellen und ich habe so einen kleinen Steckbrief vorbereitet. Ich gebe Ihnen mal ein Stichwort und Sie antworten kurz drauf, okay? Mhm. Alter?
56.
Geboren und aufgewachsen in?
Oberammergau.
Und zwar, glaube ich, in einer Gastwirtschaft, ne? Ihre Eltern waren Wirtsleute.
Meine Eltern waren Wirtsleute, beide. Meine Schwester hat den Betrieb auch später übernommen. Und ich bin wirklich so am Stammtisch aufgewachsen, also so richtig in der bayerischen Wirtschaft. wirklich als Zwölfjähriger war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen am Stammtisch, weil da hat man immer neue Sachen erfahren. Und ich fand das total witzig, also auch wieder gestritten wird, wie da Blödsinn hergeredet wird. Also das war irgendwie total spannend. Also ich glaube, da habe ich ja meinen Geist zum Theater machen, zum Menschen beobachten und so habe ich da am Stammtisch schon geformt.
Mhm. Ausbildung?
Ja, erstmal sollte ich mit 16, 17, 18 vor dem Abi, mein Vater war klar, ich soll Koch werden. Ich habe aber dann gesagt, also ich will Regisseur werden, ich will Spielleiter der Oberammergau Passionsspiele. Das lässt sich arbeitstechnisch nicht miteinander vereinbaren. Und alle meine Vorgänger im Amt waren Bildhauer, also habe ich erstmal Bildhauer gelernt. Ich bin ausgebildeter Bildhauer, habe also auch eine Zeit lang versucht, damit Geld zu verdienen, was mir aber nicht wirklich gelungen ist. Mir hat sehr früh, ich habe mit 16 meine eigene Theatergruppe gegründet und bin dann schon unmittelbar nach der Ausbildung nach München gegangen und habe dort dann in Münchner Kammerspielen assistiert und bin dann irgendwie relativ bald Regisseur geworden.
Ihr Markenzeichen als Theatermacher?
Ich glaube, dass ich schon, also so in München, dass mir es gelingt, also dass ich sage, also mich interessiert wirklich so, was junge Leute machen. Ich lasse mich sehr stark auf junge Leute ein. Wir haben bei unserem Festival, das heißt Radikal Jung, bei unserem Haus bin ich immer der älteste Regisseur, weil ich sehr viele junge Leute arbeiten lasse. Ich habe, glaube ich, das jüngste Schauspielerensemble und habe, glaube ich, auch geschafft, irgendwie so das jüngste Publikum in der Stadt ins Theater zu locken. Das gehört sicherlich ganz stark zu mir. Mich interessieren aber auch ganz stark andere Kulturen. Also ich finde zum Beispiel ganz wichtig, dass wir jetzt nicht mehr nur in Deutschland Theater machen oder mit Deutschen. Ich habe jetzt in den letzten Jahren immer wieder indische Regisseure nach München geholt. Wir haben ungarische, israelische, von überall Regisseure, weil ich denke, wir sind schon so eine Welt, wo sagt, also da, man kann sich nicht mehr nur auf eines begrenzen.
Ich habe über Sie gelesen, so das Stichwort der fromme Rebell. Ist es Ihnen schon auch wichtig, sich politisch einzumischen, oder?
Ja, ich denke, wir müssen eine ganz klare Haltung auch zeigen im Theater. Also manchmal ist es ganz schwierig, weil das Theater natürlich was ist, wir machen die Spielpläne schon ein Jahr vorher und überlegen, was wir uns machen. Und dann ist man eigentlich, wenn es ums Politisch geht, eigentlich immer hinten nach. Also man hat immer das Gefühl, also mit allem, was man macht, ist man zu spät dran. Und bei mir ist es aber trotzdem so, dass ich sage, ich schmeiß mal auch ein Stück weg, wenn ich das Gefühl habe, jetzt, wir müssen schon auf den Moment und auf das, was uns gerade umgibt, auch reagieren.
Im Juli waren Sie ja auch einer derjenigen, die zur Ausgehetzt-Demo mit aufgerufen haben. Also eine dieser großen Demos in München war das mit zehntausenden Menschen, die gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft und der Politik demonstriert haben. Und Sie haben sich ja dabei den Zorn der CSU so ein bisschen auch zugezogen, weil Sie sich so deren Argumentation als Leiter einer städtischen Bühne neutral zu verhalten hätten. Jetzt gab es ja am Tag der Deutschen Einheit wieder so eine Großdemo in München gegen eine Politik der Angst, so das Slogan. Waren Sie wieder mit dabei?
Also wir haben wieder dazu aufgerufen, aber ich glaube, es gibt dieses Neutralitätsgebot, das ist für die Exekutive, für die Judikative ganz wichtig und so, dass man sagt, also in Schulen oder an anderen Orten ist es schon wichtig, dass man drauf schaut, aber wir Theaterleute, wir müssen doch quasi unsere Meinungsfreiheit manchmal auch auf die Spitze treiben und müssen doch auch Sachen, die in der Gesellschaft unserer Meinung nach falsch laufen, auch benennen dürfen. Also wenn wir uns nur deswegen, weil wir staatliche oder städtische Subventionen bekommen, in unserer Meinungsfreiheit einschränken lassen müssen, dann was machen wir dann noch? Und dann machen wir schöne Revueabende und irgendwie gefällige Geschichten. Nein, es ist, glaube ich, ganz wichtig sogar. Und das gehört irgendwie, glaube ich, zu den Grundrechten der Kunst, dass wir uns klar äußern. Und das war zu allen Zeiten so. Ich glaube, irgendwie so im Mittelalter hat man Schauspieler grundsätzlich irgendwie außerhalb der Friedhöfe beerdigt, weil sie sich gegen die Kirche aufgemacht hat oder die immer wieder waren Schauspieler die Narren am Hof und haben sich mehr herausgenommen als alle anderen. Also ich glaube, das ist unsere Pflicht und unsere Aufgabe als Künstler oder als Theaterschaffende, uns auch in die politischen Geschichten einzumischen.
Christian Stückel in hr-info, das Interview. Stellen Sie sich bitte mal vor, Sie würden zur bevorstehenden Landtagswahl in Bayern, am 14. Oktober ist ja schon bald, ein Stück machen über den aktuellen Zustand der CSU. Und das würden Sie auf die Bühne Ihres Münchner Volkstheaters bringen. In den Hauptrollen Horst Seehofer, Parteichef und Bundesinnenminister, Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, und Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe. Wie würde Ihr Stück heißen?
Oh, Halleluja.
Halleluja wird es heißen.
Ja, vielleicht gleich dann der beste Titel, oder?
Wäre das eher eine Tragödie oder eine Komödie?
Ja, ich glaube leider, also wenn man Komödie inszeniert, dann muss man aufpassen, dass man nicht nur die Lacher rausholt, sondern dass man wirklich sagt, also die meisten Menschen lachen über die Tragik. Mhm, also umso tragischer etwas ist, also es ist wirklich eine Tragikkomödie im Augenblick. Also,
wen besetzen Sie denn für welche Rolle?
Du hast natürlich so, wenn du zum Shakespeare schaust, du hast irgendwie so den Königsmord in der Geschichte drin, genauso wie die Eifersucht. Also es wird schon, glaube ich, schon Stoff bieten, also diese drei miteinander auf die Bühne zu bringen. Aber ich muss mir da jetzt echt Gedanken machen,
Horst,
wie man das macht.
Über Horst Seehofer habe ich letztens gelesen, der wirkt so ein bisschen wie dieser entrückte bayerische König Ludwig II., dieser Märchenkönig. Vielleicht könnte man ja in die aber
der
Richtung.
Hat, der hat noch grandiose Ideen gehabt, auch wenn sie den Staat fast ruiniert haben. Seine ganzen Schlösser, das waren grandiose Ideen. Ich glaube, beim Seehofer gehen gerade die Ideen so ein bisschen aus. Und das ist, glaube ich, auch wirklich was, was im Augenblick so in der bayerischen Politik echt schwierig ist. Also, dass man das Gefühl hat, also man hat ganz oft das Gefühl, unsere CSU, von der wir ja ganz sicher gedacht haben, sie wird uns regieren bis zum jüngsten Tag. Also das hat in Bayern fast niemand gedacht, also dass die CSU irgendwann mal so weit absagt. Aber man hat ja wirklich im Augenblick das Gefühl, da rutscht was total aus den Angeln. Und wenn man die Figuren auf die Bühne bringen wollen wird, dann merkt man irgendwie so, also es geht eigentlich nur noch um sich selbst. Also jeder, man hat ja nicht das Gefühl, dass diese drei, Söder, Seehofer und Dobrindt, die besten Freunde sind und gemeinsam ein Parteiprogramm erstellen, sondern man hat eigentlich das Gefühl, irgendwie so, jeder denkt nur noch wie in den Rosenkriegen über den Tod des anderen nach. Also ganz so schlimm ist es nicht, aber man hat das irgendwie so viel gemeinsame Ideen, die da entwickelt werden und das etwas nach vorne zu bringen, ist im Augenblick nicht angesagt, sondern man streitet sich halt. Man provoziert Staatskrisen, man hat das Gefühl irgendwie so, da entsteht eine Geschichte, die alle gerade im Augenblick total ratlos da sitzen lässt und man denkt, wie kriegen die das wieder nach vorne?
Jetzt wundert man sich sehr. Sie haben es ja schon eben angedeutet, wenn wir mal auf die aktuellen Umfragen zur Landtagswahl in Bayern schauen. Die CSU liegt im ARD-Bayern-Trend nur noch bei 33%. Das ist ein historischer Tiefpunkt. Ebenfalls historisch, die Grünen kommen in der Umfrage mit 18% auf Platz 2 vor SPD und den Freien Wählern. Die liegen gleich auf mit 11%, gefolgt von der AfD mit 10%. Die würde demnach erstmals in den Bayerischen Landtag einziehen. Dabei galt doch eigentlich früher immer, Bayern ist gleich CSU und CSU ist gleich absolute Mehrheit. Die Menschen in Bayern ticken aber gerade ganz anders. Was ist denn da passiert?
Ja, ich glaube, auf der einen Seite funktioniert dieser Spruch, rechts von unserer Partei gibt's nichts, der funktioniert nicht mehr.
Dieser berühmte Spruch von Franz Josef Strauß.
Der funktioniert nicht mehr. Es gibt da was, das müssen wir wahrnehmen, und zwar nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland, dass es da rechts von den etablierten Gemeinden einfach etwas gibt. Vielleicht müssen wir uns damit auch abfinden und müssen sagen, ja, wir müssen da trotzdem klare Haltung dagegen zeigen und müssen uns da klar dagegen stellen, aber rechts von der CSU gibt's was. Sie versuchen immer nur diesen rechten Rand wieder einzufangen. Das irritiert aber die Mitte. Jetzt bei den letzten zwei großen Demos, ich war bei Ausgehetzt, war ich selber dabei, jetzt geht's los, dass sie immer nur wieder die alte Kampagne der roten Socken fahren und alle, die jetzt im Augenblick, und das sind wirklich, also ich war auf den Veranstaltungen, da sind viele Familien, da kommen Leute vom Land, das sind nicht nur mal die homogenische städtische Gesellschaft, sondern auch die vom Land fahren rein. Da sind Familien, da sind Alte, da sind Junge auf der Bühne, das ist wirklich die bürgerliche Mitte und Söder fällt nichts anderes ein, als zu sagen, ja, die Grünen und die SPD radikalisieren sich da mit der DKB und mit linken Extremisten
ja.
und wo ich denke, das geht nicht mehr, du kannst weder behaupten, auf rechts gibt es nichts, noch kannst du alle, die nicht mehr deiner Meinung sind, in den linken Rand abschieben, das funktioniert nicht. Also ich glaube, die Leute sind von vielen Sachen, die in den letzten Jahren einfach passiert sind, enttäuscht.
Aber gehen wir doch mal auf das Lebensgefühl der Bayern. Wenn man sich mal die Eckdaten anguckt für Bayern, das praktisch ja schon immer von der CSU regiert wurde, das Land steht im Bundesvergleich unheimlich gut da. Also was zum Beispiel die Arbeitslosenquote angeht, das geringe Armutsrisiko, steigende Einkommen, auch in Sachen Bildung ist Bayern Spitzenreiter. Eigentlich könnten doch alle zufrieden sein mit einem Land, das von der CSU dahin geführt wurde. Woher kommt trotzdem auf einmal dieser massive Widerstand?
Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Es ist dann an einigen wenigen Punkten festzumachen. Und ich bin natürlich auch kein Politikwissenschaftler, der das jetzt genau analysieren könnte.
Aber Sie reden an den Stammtischen mit verschiedensten Menschen, haben vielleicht Eindrücke auch gesammelt.
Ja, ich glaube einfach, dass, ohne jetzt ständig auf die Flüchtlingsgeschichte zu kommen, bei dieser Geschichte hat man einfach das Gefühl, die im Augenblick haben es die Parteien nicht im Griff. Man kriegt wirklich mit am Land draußen. Es ist ja nicht so, dass man am Land keine Flüchtlinge hätte. Bei uns im 5000 Einwohnerort gibt es auch 120 Flüchtlinge, die sind ja da. Wir haben eigentlich keine Probleme. Die Probleme werden immer von außen aufgebaut. Also die Politik spricht ständig über die Probleme. Im Dorf haben wir gar keine. Wir kriegen natürlich mit, da gibt gibt welche, die den ganzen Tag am Dorfplatz rumhängen und nichts tun, aber es gibt auch sehr, sehr viele, die sich versuchen zu integrieren, die ihre Schulabschlüsse machen, die in Betrieben arbeiten. Ich habe selber bei mir im Volkstheater 3 Flüchtlinge als Ausbildende. Die funktionieren alle 3 sehr, sehr gut. Und man hat dann aber das Gefühl, irgendwie so, sie schaffen es nicht zu sagen, die gut integriert sind, die lassen wir hier, die anderen bringen wir weg, sondern man hat das Gefühl, irgendwie so, keiner mehr hat das richtig im Griff. Also es wird eigentlich nur noch mit Parolen gearbeitet.
Also meinen Sie, dass die CSU-Spitze da auch ein Stück weit so das Fingerspitzengefühl für die Menschen verloren hat?
Ja, ich glaube ganz, ganz klar. Also man kann nicht sagen, am Dorf, am Land draußen sind alle gegen die Flüchtlinge. Das stimmt einfach nicht. Also da gibt es ja viele Erfahrungswerte und da gab es ganz viele Menschen, die sich in der Flüchtlingshilfe eingesetzt haben. Also Bayern, in München sind sie ja angekommen. Man hat die Bilder noch im Kopf von vor 3 Jahren, wo da am Bahnhof die Leute empfangen wurden. Und da haben sie wahnsinnig viele extrem eingesetzt. Wirklich, also von katholischen Frauenbund bis zur evangelischen Kirchengemeinde, von den vielleicht sogar fast konservativen Vereinen, da gab es viele Menschen, die sich einfach eingesetzt haben. Und plötzlich merkt man so, aber es geht nichts weiter in der Politik, sie kriegen es nicht hin. Man hat dann das Gefühl, das BAMF hat es nicht richtig im Griff, die Politik hat es nicht im Griff. Und dann entsteht Enttäuschung und Irritation und dann bricht das Ganze auseinander in 2 Lager. Und das Gefühl hat man, die CSU hat es nicht im Griff. Man hat aber auch das Gefühl, in anderen Bereichen, München hat eine große Wohnungsnot, also auch wenn es uns so gut geht, man kann ja nicht aber sagen, weil es uns jetzt prozentual in sich sehr gut geht, deswegen geht es allen Menschen gut, sondern man hat irgendwie das Gefühl, da gibt es große Probleme in der Wohnungsnot. Dann weiß man aber auch, so ganz kriegt das auch nicht aus dem Ding, dass sie mal dann staatliche Wohnungen verkauft haben, aber keinen Ersatz dafür schaffen. Also man hat nicht das Gefühl, dass da wirklich welche sitzen, die Ideen entwickeln, und man hat das Gefühl, in der Politik, die drehen sich gerade um sich selber, aber nicht um die Probleme, die Menschen außenrum haben.
Christian Stückel in HR Info, das Interview. Intendant des Münchner Volkstheaters und Leiter der Passionsspiele in Oberammergau und einer, der sich politisch einmischt, ein streitbarer Mensch ist, wie wir feststellen in diesem Interview. Zu dieser Sendung, Herr Stückel, gehört immer auch unsere Interviewbox. Die habe ich hier neben mir liegen und die befüllen wir mit Dingen, die etwas mit unserem Gast jeweils zu tun haben. Und für Sie habe ich Folgendes reingetan. Ich öffne mal die Box. So, Sie erkennen natürlich, was das ist, oder?
Ja, ganz klar. Sofort kommen Heimatgefühle in mir hoch. Und da merkt man ja, dass...
Bollywood-Musik.
Ja.
Sie sind ein großer Indien-Fan und ich habe mich gefragt, wie passt das denn zusammen? Ein Urbayer, sagen wir mal, aus dem traditionellen katholischen Oberammergau und Indien. Wie geht das?
Ich habe Glück gehabt. Ich habe vor 20 Jahren ein Angebot gekriegt, vom Goethe-Institut in Indien zu inszenieren. Im ersten Augenblick bin ich erschrocken und habe gedacht, wie soll das gehen? Ich verstehe die Sprache nicht. Mein Englisch ist auch nicht lupenrein. Wie soll das gehen? Und habe aber gedacht, ich lasse mich drauf ein und habe dann 3 Monate in Indien mit indischen Schauspielern den Sommernachtstraum gemacht und ich habe mich in dieses Land verliebt. Also ich habe das Gefühl gehabt, genau das ist der wichtige Punkt, wo ich ja immer denke, ich merke zum Beispiel in Indien, wie bayerisch und wie katholisch ich bin. Aha. Das merke ich immer in Indien. Da ist es am stärksten. Aber genau das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns unseren Kopf immer wieder weit machen. Und ich sage also, ich habe wirklich ganz tolle Freunde, die Hindus sind, tolle Freunde, die Moslems sind in diesem Land, mit denen ich seit Jahren Kontakt pflege, die ich ja schon nach Bayern eingeladen habe, die ja immer wieder auftauchen bei mir und so. Und das Land ist wirklich für mich immer wieder eine Herausforderung. Und auf der anderen Seite aber wirklich auch eine absolute Bereicherung.
Sie bezeichnen Indien ja als Ihre zweite Heimat. Das würde ich jetzt ganz gerne mal kurz checken. Ich gebe Ihnen jeweils 2 Begriffe und Sie müssen sich für einen davon entscheiden, okay? Eine ganz schnelle Runde.
Ja.
Lassi oder ein frisch gezapftes Helles?
Helles.
Aha. Zither oder Sitar?
Ja, jetzt gehe ich mal zur Sitar.
Aha. Schuhplatteln oder Yoga?
Schuhplatteln, eindeutig.
Aha, das war jetzt so ein bisschen unentschieden. Also Bayern und Indien liegt so gleich auf. Irgendwie.
Es war nicht unentschieden. Ich sag ja wirklich, als Kind war ich im Trachtenverein, ich habe selber Schuhplatteln gelernt und es ist ja auch spannend, immer wenn ich in Indien bin, dann merke ich verstehe zum Beispiel Menschen ganz schwierig, die konvertieren, weil ich immer denke, natürlich, ich bin katholisch aufgewachsen, meine Großmutter war evangelisch und die wollte dann immer, dass ich mit ihr in die evangelische Kirche gehe. Und habe gesagt, da fehlt mir alles Theatrale in der evangelischen Kirche. Da ist, das ist langweilig und ich bin katholisch sozialisiert. Und ich merke das irgendwie so, dass man natürlich mit seinem eigenen total verbunden ist. Trotzdem, ich weiß auch nicht, ich esse hier keinen Reis in Deutschland und in Indien esse ich jeden Tag Reis. Also es geht beides, es ist möglich. Also man kann die Dinge miteinander in sich vereinen.
Wie versuchen Sie denn die Erfahrungen, die Sie in Indien gemacht haben, in Ihr Leben hier zu übertragen als Theatermacher und auch als politisch denkender Mensch?
Ja, es war zum Beispiel ganz spannend, wie ich das erste Mal Sommernachtstraum da unten gemacht habe. Ich weiß nicht, wer das Stück kennt, der weiß, dass die ganze Szene losgeht mit einem Vater, der ganz erbost kommt, weil die Tochter nicht den heiraten will, den er ausgesucht hat. Mhm. In Deutschland ist da ganz klar, jeder ist auf der Seite des Mädels. In Indien war erstmal jeder auf der Seite des Vaters. Also, dass ich denke, und das hat mich total durcheinander gebracht, aber es ist einfach total spannend, dass man einfach merkt, man muss immer zwei Blickwinkel auf eine Geschichte haben. Also, man muss immer sagen, vielleicht denken andere Menschen ja ganz anders wie du. Und das eröffnet sie mir in Indien immer wieder, dass ich sage, im Grunde denken fast alle Menschen gleich, aber es gibt ganz gravierende Unterschiede. Und deswegen müssen wir uns immer auch für andere Meinungen öffnen. Und das habe ich, glaube ich, in Indien gelernt.
Die Migrationsdebatte war und ist ja auch im Bayerischen Wahlkampf eines der beherrschenden Themen, haben Sie ja auch eben schon angedeutet. Sie haben zusammen mit anderen Münchner Theaterintendanten klar Stellung bezogen für eine bunte und offene Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Hass. Muss man denn trotzdem mit der anderen Seite auch reden? Wie ist Ihr Rezept?
Ja, das mit der anderen Seite meinen Sie mit denen, die jetzt da ganz gegen die Flüchtlinge sind.
Genau.
Ja, ich glaube, wenn wir aufhören zu reden, dann haben wir aufgegeben. Also ich glaube, mit jedem, der mit mir über Flüchtlinge redet, mit dem muss ich reden, auch wenn er in eine ganz andere Richtung denkt. Leider gibt es schon ganz am rechten Rand Leute, die lassen nicht mit sich reden. Das muss man auch wissen. Also da muss man auch sagen, ja, irgendwann, man soll es 7-mal versuchen und wenn es halt dann immer noch nicht funktioniert, muss man sich vielleicht um andere Dinge kümmern.
Die CSU hat ja auch versucht, ein Rezept zu finden im Umgang mit der AfD. Was war Ihrer Meinung nach der größte Fehler, den die Partei gemacht hat?
Letztlich hat sich die CSU keine klare Linie gezeigt und hat sie auch von der AfD vor sich hertreiben lassen. Sie hat gemeint, der Populismus, der in der AfD drin wird, dem müssen sie mitfeiern oder mitzelebrieren und das funktioniert nicht. Ich glaube, die Leute ganz am rechten Rand wirst du nie mehr zurückkriegen. Auch die Protestler werden jetzt erstmal nicht mehr zurückkriegen. Die haben sich das fest vorgenommen. Ich glaube, du musst die Leute, die noch eine gewisse Offenheit, die musst zurückziehen oder wohin ziehen. Und man darf ja unterschiedlicher Meinung sein in der ganzen Flüchtlingsfrage. Es ist ja nicht leicht. Also natürlich, ich betreue seit 3 Jahren einen jungen Afghanen. Ich würde jedem Richter sagen, bitte lass den da. Ich glaube ihm seine Beweggründe, warum er geflüchtet ist. Er engagiert sich wahnsinnig. Er hat im ersten Jahr einen Abschluss von 2,3 als Quali gemacht. Er hat jetzt das erste Lehrjahr hinter sich. Der hat noch keinen einzigen Fehltag. Es gibt da so viele Junge, die sich total engagieren und das Ding. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite auch welche, da funktioniert das gar nicht. Und da muss man auch Rezepte entwickeln, wie man mit denen umgeht. Und sonst gibt es natürlich auch Menschen, die sind mit 60 geflüchtet, die werden nicht mehr unsere Sprache. Also wenn ich mir selber denke, mit 56 jetzt nochmal Arabisch zu lernen, das wird nicht funktionieren, aber wir müssen damit umgehen. Und im Augenblick hat man aber nur das Gefühl, es geht nur um Ausgrenzung. Und da greift die CSU zu kurz und die müssen jetzt klare Dinge formulieren, wie wir mit dieser Krise umgehen.
Am 14. Oktober wird gewählt in Bayern. Haben Sie Bauchschmerzen oder eine gewisse Vorfreude, wenn Sie auf diesen Wahltag, den kommenden, schauen?
Ja, Vorfreude auf was, weiß ich nicht im Augenblick, weil ich nicht weiß, wo es hinläuft. Und Bauchschmerzen habe ich schon ein bisschen, also weil ich einfach denke, ich habe jetzt keine Ängste, dass jetzt vielleicht zu viele Parteien drin sitzen, aber ich habe, und vielleicht finde ich es ja auch mal ganz spannend, dass ich sage, also die CSU muss sich dann mit den Grünen koalieren, vielleicht muss sie das einfach mal lernen und es geht in anderen Bundesländern, wir brauchen da gar nicht so
zum
weit
Beispiel
schauen.
Zum Beispiel in Hessen, genau.
In Hessen, oder es geht auch in man muss nicht einmal so weit gehen, man kann ja sogar in Baden-Württemberg, das ja immer ein totales schwarzes Land war, es funktioniert ja. Also ich glaube, wir müssen wieder lernen, mehr miteinander zu diskutieren und das tut der CSU sicherlich ganz gut, dass sie vielleicht sogar 2 Koalitionspartner braucht, um regieren zu können. Und dann verändert sich mal vielleicht auch wieder was, dann wird wieder inhaltlich geredet um die Dinge, hoffe ich. Also ich weiß es aber nicht.
Dankeschön, Christian Stückel.
Bitte.
Intendant des Münchner Volkstheaters und Leiter der Passionsspiele in Oberammergau. Mit ihm haben wir so ein bisschen versucht zu klären, wie die Bayern ticken vor der Landtagswahl in der nächsten Woche. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova. Den Podcast und alles weitere zur Sendung gibt's auf hr-inforadio.de.